Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Betrachtet ihn, so lehrt uns der Hebräerbrief. Also Text steht in Hebräer Kapitel 12, in Vers 3, aber ich möchte auch die anderen Verse lesen, die im Kontext hier stehen. Wir wollen miteinander, gerade an diesem Karfreitag, in diese Betrachtung einsteigen. Denn wie wunderbar ist ja diesen Tag, Karfreitag, man könnte sagen, ist eigentlich, wir gedenken darauf, das zentralste Ereignis der Christenheit schlechthin. Es ist nicht Weihnachten. Weihnachten wird ja eigentlich gefeiert, dass er kam, aber in Klammern, er kam ja, um zu sterben. Sagen, ja, das kommen wir alle, wir werden alle sterben, aber Jesus kam ganz bewusst, um zu sterben, denn er als Sohn Gottes hätte nie sterben müssen. Aber er kam, um zu sterben. Karfreitag starb er. Da war es vollbracht. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, das ist auf den Hintergrund von Kapitel 11, wo die Glaubenshelden des Alten Testamentes beschrieben sind, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jetzt den zentralen Vers. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Dann Vers 4. Ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Bis hierhin zum Text. Nun, wir wollen einsteigen in diese Betrachtung. Im Psalm 22 wurde schon vorausgeschattet, gedichtet von David. Man könnte sagen, die Leiden des Christus. Und da lesen wir die Notwendigkeit auch, seines Leidens für uns. Aber wir wollen uns erstmal fragen, was ist dann betrachten im Sinne der Bibel? Was ist betrachten? Dann zweitens, wen sollen wir betrachten? Und drittens, wozu sollen wir dann, in Klammern, ihn betrachten? Nun erstmal kurz angefangen mit, was ist betrachten dann eigentlich? Da geht es um viel mehr als nur ein wenig hinsehen. Denn betrachten, so sagt es auch Duden, in, man könnte sagen, eine ganze Liste von Synonymen, das ist eine enorme Liste, betrachten will in Klammern eine längere Zeit prüfend ansehen bedeuten. Das heißt, etwas zum Gegenstand einer genaueren Untersuchung machen. Das heißt, ich nehme mir das wirklich vor, diese Sache bis auf den Grund zu gehen. Ursachen und Ziel und all diese Dinge wirklich eingehend zu studieren, zu erforschen oder auch mustern, taxieren, beschauen. Ich glaube, so soll es auf jeden Fall sein, wenn wir vielleicht auf der Suche nach einem Partner sind und wir haben vielleicht jemand im Auge, dann wollen wir diese Person doch etwas tiefer betrachten. Wir gehen nicht so oberflächlich damit um. Ich meine nicht nur, was die Verliebtheit angeht, die dann auch aufkommt und die auch dazu gehört. Aber wenn wir, man könnte sagen, wirklich sagen, wir wollen miteinander in den See gehen und wir betrachten oder wir ziehen eine Ehe in Betracht bis zum Ende des Lebens, dann wollen wir schon wissen, ob diese Person wirklich zu mir passt. Dann gehe ich dafür. Oder vielleicht auch ein anderes Bild, ein Arzt schaut ein Röntgenbild an. Nun, uns sagt das nicht viel, wir Laien sind. Aber ein Arzt kann ein Röntgenbild wirklich genau betrachten, genau einsteigen. Was ist da los? Ist da etwas nicht in Ordnung? Weicht etwas ab? Gibt es kranke Zellen? Gibt es einen Bruch oder was auch immer da betrachtet werden soll? Das heißt, wir brauchen in diesem Betrachtung, auch man könnte sagen, eine Übung einhergehen. Und das ist etwas, was nicht sofort kommt. Denn wenn wir Spezialisten werden, wollen wir ein Arzt Spezialist ist in seinem Gebiet, Spezialisten auch hier in Betracht der Bibel, dann brauchen wir Studium. Lesen, jeden Tag wieder. Und studieren, vergleichen, Predigten hören, all diese Dinge gehören dazu, damit wir auch wie ein Arzt zu Betrachter werden können, einer größeren Tiefe, die nun hier auch angedeutet ist. Und ich werde auf das Betrachten nachher noch eingehen. Auf jeden Fall ist nicht gemeint, auf jeden Fall auch nicht in diesem Kontext, eine Art meditatives Versenken. Das heißt, wir versenken in der Betrachtung des Gekreuzigten. Nein, überhaupt nicht. Oder auch nicht eine Art emotionales Schwärmen. Das ist ja einseitig. Es ist viel mehr. Diese Betrachtung soll uns mit hineinnehmen in etwas ganz anderem, etwas viel tieferem. Nun, wen betrachten wir? Nun, natürlich, Jesus. Eben Jesus, der ersten so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat. Wenn wir diesen Vers schon lesen, dann ahnen wir, dass es nicht nur um Jesus geht, der irgendwie tolle Zeichen und Wunden getan hat und Heilungen und so weiter. Das ist auch wiederum sehr einseitig. Nein, hier wird die Betrachtung auf die Tatsache, dass er von den Sünden so viel Leiden an sich erduldete. Das heißt, diesen Jesus, den Gekreuzigten, sollen wir betrachten. Ja? Diesen Jesus, der dann auch in den Kontext zu lesen, die Schande des Kreuzes, in Klammern, nicht achtete. Und diesen Jesus, der das Kreuz erduldete, der es an sich geschehen ließ. Diesen Jesus, man könnte sagen, in seinem ganzen Werdegang von Weihnachten, das heißt Geburt zu dem Kreuz, zu seinem Tod, war, man könnte sagen, ein Leben des Widerspruchs, denn immer wieder haben Menschen ihm angeschaut, auch relativ oberflächlich ihn abgelehnt. Oder auch wenn dann angenommen, auch ziemlich oberflächlich, sie sind nicht in diese Betrachtung eingestiegen. Von Anfang war es schon so, dass die Welt, so sagt es Johannes Kapitel 1, Vers 10, die Welt erkannte ihn nicht, die ganze Welt erkannte ihn nicht, obwohl er Sohn Gottes war. Und eigentlich hätte er erkannt werden sollen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun, das wird dann in den Evangelien durchbuchstabiert, eben von Geburt an gelegt in einer Krippe, abseits von normaler Behausung. Dann, es war noch irgendwie lustig oder interessant, als junger Mann in den Tempel, wo auch die Schriftgelehrten staunten über sein Kenntnis der Schrift, als Erwachsener wurde dann getauft von Johannes dem Täufer Und dann fing sein ersten Dienst an, wo er, man könnte sagen, seine Autorität dann aufsetzte, aufrichtete und klar machte: Ich bin's. Eigentlich hätten die Schriftgelehrten durch diese Zeichen und Wunder, die Jesus tat, erkennen müssen: Er ist es, der Messias. Und diese Autorität hat er uns dann aufgesetzt. Und das war noch, man könnte sagen, eine Zeit, wo die Zeichen und Wunden an das ganze Volk gezeigt wurden. Und da zeigt er eben seine Autorität über Dämonen, über Krankheit, über Fische, die dann im Netz schwammen, ganz unerwartet, da wo man normalerweise keinen Fisch mehr fängt. Über Aussatz, über Lähmung, auch Autorität über Verachtete, dann über den Sabbat. Man könnte sagen, Dinge dieser Welt, aber Dinge der Religion. Er zeigte seine Autorität beim Verdorrten Hand. Über all diese Dinge, über Tod dann zuletzt noch, dieser Jüngling zu nein, oder diese Tochter von Jairus, letztlich auch dann Lazarus. Welch eine Autorität. Johannes der Täufer, der dann auch verzweifelte, weil er nicht ganz verstand, ist es. Nun, Jesus zeigte diese Autorität. Man könnte sagen, das wird auch im Lukas-Evangelium so aufgebaut. Erstmal diese Zeit, wo er seine Messianität bewies. Und dann diesen ganz zentralen Punkt, Lukas 9, 51, Jesus richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Nun, da merkt man, dass man könnte sagen, Kehrtwende stattfand. Seine Autorität war nun aufgebaut, genügend, um zu erkennen, er ist es eigentlich. Aber nun kam Widerspruch. Weil nach Jerusalem zu gehen bedeutete den Anfang seines Weges zum Kreuz. Und das machte er seine Jünger. Und er wusste davon auch klar, ich werde dort leiden. Dreimal macht es ihnen klar. Er wusste davon. Und dann finden wir in den Kapiteln danach, wie er zurückgewiesen oder abgewiesen, abgelehnt wurde von den Samaritern. Von weltlich gesinnten Menschen allgemein, von den Gesetzesgelehrten, den Pharisäern, den Sadduzäern, auch von der ganzen Nation. Letztlich auch, nicht abgewiesen, aber man könnte sagen, liegen gelassen oder zurückgewiesen, von seinen Jüngern. So blieb er ganz allein und ging dann diesen schrecklichen Tod entgegen. Diesen schrecklichen Tod, so voller Schande, denn nichts, auch in dieser Zeit, ergab mehr Schande, als den Tod am Kreuz erleiden zu müssen. Nichts gab mehr Schande, weil man wurde ganz und gar entblößt, ganz und gar. Und dann diese schreckliche Art und Weise angenagelt. Mitten im Leben, wo man noch die Kraft hat und auf einmal nicht mehr gehen, nicht bewegen kann, nirgendwo mehr hin. Vor allen bloß dargestellt, welch eine Schande. Jesus wusste darum. Und er rang auch damit, das heißt, ein Großteil seines Leidens bestand schon vorher. Wo er das, man könnte sagen, in diesem ringenden Gebet im Garten Gethsemane zum Ausdruck brachte. Ich lese das kurz, weil da, man könnte sagen, das Bewusstsein über diesen schrecklichen Kreuzgang schon vorgemalt wurde. Jesus ging, so heißt es, Lukas Kapitel 22, 39, hinaus und begab sich, es begab sich der Gewohnheit nach dem Ölberg, es folgten ihm aber auch die Jünger. Als Jesus aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Nun, da rang er, man könnte sagen, mit etwas, was er wusste, was geschehen muss, diesen Kelch des bitteren Leides, diesen Kelch, dass er alle Sünde dieser Welt auf sich nehmen würde und verlassen wegen der Schuld, die ihm da aufgelastet wurde, sogar von Gott, seinem Vater. Er wusste es. Ich beschreibe euch, ich male euch das vor Auge, betrachte den, der das schon wusste und dann auch im Kreuz genau das erlitt. Und er wusste, aber dann sagt er, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in Angst war, betete er. Wie große Blutstropfen, die auf der Erde herabfielen, da sehen wir diesen Ringkampf gegen die Sünde. Gegen seinen eigenen Willen. Es war ja nicht Sünde, er war bereit, aber trotzdem, er war auch Mensch, obwohl auch Gott, ganz Gott. Aber doch musste auch er diesen Ringkampf durchkämpfen. Und diesen Kampf war so groß, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde und auf der Erde herabfiel. Er stand auf vom Gebet, kam dann zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Man glaubte auch, dass es ein enormer Kampf war, ein geistlicher Kampf, denn das, was da geschah, das war für einen normalen Menschen offensichtlich nicht mehr auszuhalten. Und er sagt noch zu ihnen, was schläft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Nun, das war, man könnte sagen, diese Vorbote, dieses Wissen im Geiste, in seiner ganzen Person um dieses Leiden. Und dadurch rang er es und gab sein Wille in die Hände des Vaters. Nun, dein Wille geschehe, und so geschah es. Die Kreuzigung stand an. Da überspringe ich das, beschreibe ganz kurz die sechste Stunde. Und da hing er am Kreuz, links und rechts, die beiden Verbrecher. Es kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde, diese Finsternis der Sünde stand über das ganze Land. Da die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus lief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er ihr Stab. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Den ganzen Widerspruch der Sünder lag nun auf ihn. Diese ganze Finsternis, die dann auch buchstäblich über das Land kam, und er starb. Dabei hat er die Schande nicht geachtet, obwohl er geschlagen, verhohnt, verspottet, angespuckt, verurteilt und in schändlichster Art und Weise hingerichtet wurde. Ja, es macht ja auch noch was aus, wie man stirbt. Nur so wünscht man nicht zu sterben, auf so eine Art und Weise. Und er erduldete das Kreuz. Ja, es war kein Spaziergang, es war kein Spaß, überhaupt nicht. Er erduldete es. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Manches müssen wir auch erdulden. Wir finden es nicht schön und wir können es auch nicht schön finden. Auch was wir sehen an Dingen, die in dieser Welt geschehen, wir erdulden vielleicht auch von unserem Partner einiges. Aber er erduldete das Kreuz, was unverdient, absolut unverdient, ihm beschert wurde. Wie konnte er das? Und der Hebräerbrief schreibt dann, es war um der vor ihm liegenden Freude willen. Das heißt, er hatte, man könnte sagen, über diesen ganzen Zeit diese Spannung, diesen Schmerz, diesen Tod hinaus, ein Blick im Geiste auf etwas gerichtet, was in Zukunft lag, was noch nicht gegenwärtig war. Nun, da wurde, man könnte sagen, Anfänger des Glaubens, denn der Glaube bestand doch darin, etwas für wahr zu halten, etwas zu hoffen, was noch nicht da ist. So fing der Glaube an. Diese Freude, die vor ihm lag, war noch nicht da. Überhaupt nicht. Noch nicht mal im Gefühl, irgendwie im Gegensatz. Es war die Katastrophe, diesen Schmerz. Darin konnte man doch kein bisschen Freude finden. Aber im Geist, wie gesagt, noch immer diesen Blick über das hinaus, auf eine Zukunft. Und da sollen wir ihn, diesen Jesus, auch darin betrachten. Nun, zu uns dann hin, wozu sollen wir dann ihn betrachten? Denn Jesus machte schon damals klar in seinem Leben, in seinen Lehren an seine Jünger, pass auf, ihr sollt euch nicht wundern, wenn ihr dann auch ähnlich behandelt werden wird, verleumdet werden wird, verfolgt, wie dann auch ihr von den Sünden Widerspruch erfahren werdet. Petrus, der das ja auch durchbuchstabieren musste in seinem Leben, der hat es dann in seinem Brief 1. Petrus 4, Vers 12 auch so gesagt: Geliebte, lasst euch durch das Feuer, Klammern, der Verfolgung, die dann über die Gemeinde kommen würde und gekommen ist, durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Es soll euch nicht fremd sein. Es soll euch bekannt sein. Ihr sollt es wissen. Das wird geschehen. Vielleicht erst in kleinen Dingen, in Verleumdungen, in zurückgesetzt werden, in nicht dazugehören zu den Menschen dieser Welt, die ihr Sinn durchsetzen und ihr Lust und Laune treiben. Ihr gehört nicht dazu. Aber pass auf, wenn sie euch das klar machen und euch hinausschieben, dann begegnet euch nichts Fremdes. Dann sagt Petrus, sondern freut euch, insofern ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit freut. Sehen wir? Leiden teilhaftig, und wir sollen in Betracht auf Jesus in ähnlicher Art und Weise auch in den Leiden um Christi willen die Freude, die zukünftige Freude, uns immer wieder in Erinnerung rufen, im Geiste, die ist da, mitten im Leiden. Nun ist das eine Botschaft, die unser Fleisch widerspricht, denn wir wollen, dass es uns hier gut geht, dass wir uns hier wohlfühlen, und wir richten uns auch häufig so ein und tun alles dafür, dass es uns hier eben gut geht. Aber es gibt eine zukünftige Herrlichkeit, eine zukünftige Freude. Es gibt auch Christen in dieser Welt, und es ist schön zu sehen, dass auch gerade diese Osterzeit oder Karfreitagszeit auch von vielen auch christlichen Zeitungen doch nochmal die Verfolgungen der Christenheit dargestellt wurden. Eins möchte ich kurz herausgreifen und vielleicht auch da eine Gruppe in Ägypten, die Kopten, vielleicht noch in Erinnerung, es war da von der IS veranstaltet, dass 21 junge Männer hingerichtet, ja, buchstäblich gekreuzigt wurden. Von der IS, vor laufenden Kamera und so weiter. Oder geköpft? Waren sie geköpft? Okay. Aber sie wurden auch hingehängt vor der Öffentlichkeit. Nun, über diese hat ein Mann eine Untersuchung gemacht, der ist zu den Familien gegangen und Elke möchte kurz uns eben darüber was vorlesen, damit wir sehen, was da ablief.
Ja, ist an? Ja. Ja, da schreibt Idea, wäre ein Mensch bereit, dafür zu sterben? Und da geht es eben um diese Christen, wie Martin das gesagt hat. Aber ein Journalist oder ein Autor ist dorthin gegangen, hat die Familien interviewt und hat dann festgestellt, dass keine Bitterkeit da war. Dass sie bereit waren, tatsächlich zu vergeben und nicht mehr in Bitterkeit festzuhalten. Und da steht hier, woher nehmen Sie Ihre Hoffnung? Da sagt der Autor, Ihre Hoffnung kommt aus der christlichen Botschaft. Sie bezieht sich nicht auf Besserung der Verhältnisse auf dieser Erde. Denn der christliche Glaube ist eine Religion der Desillusionierung. Ich erschrecke ein wenig, wenn ich das immer höre, weil der Zeitgeist uns in unseren Gemeinden schon etwas anderes sagen will. Wir sollen nicht desillusioniert sein. Christen erwarten von der Welt nichts, was diese Welt nicht geben kann. Also kein Paradies auf Erden, keine dauerhafte Gerechtigkeit. Es mag hier und da mal eine Wendung zum Besseren geben, aber immer nur für kurze Zeit. Die christliche Hoffnung richtet sich auf das Jenseits, auf das ewige Leben, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Erst dann wird geheilt werden, was wir jetzt als Mangel und Makel erleben. Dadurch ist das Christentum, was seine irdische Lage angeht, zugleich äußerst enttäuschungsresistent. Jesus Christus selbst hat ja geweissagt, dass das Christentum in der Geschichte scheitern wird.
Das Christentum scheitern? Ja, am Ende, sagt Jesus, wird noch jemand da sein, der überhaupt glaubt an den Sohn Gottes, wenn er wiederkommt. Bevor er wiederkommt, wird ein großer Abfall vom Glauben sein. Ein Stück weit sehen wir das schon geschehen. Vielen behaupten, sie glauben, aber das hier, das wollen wir nicht glauben. Sterben zu müssen, um Jesu Nachfolge zu leben. Interessant ist, was der Mann noch schreibt, Märtyrer werden bei den Kopten so verehrt wie in Deutschland die Fußballweltmeister. Puh, enorm. Das ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Da können wir uns auch fragen, wo stehen wir dann da? Was oder wen verehren wir? Nun, können sagen, wozu nun diese Betrachtung seines Leidens, dieses Leid Jesu? Nun, da sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes schlicht und ergreifend, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also, damit ihr nicht müde werdet. Das heißt, diese Betrachtung auf ihn ist deswegen, weil dadurch ihr neue Kraft gewinnen werdet. Nur dadurch. Und wir meinen, wir würden die Kraft gewinnen, indem wir auf den Auferstandenen schauen. Aber hier sagt es nein, indem ihr auf den Gekreuzigten schaut. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch Auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Okay, das Leiden im Fleisch bewahrt eben vor Sünde und lasst uns damit abschließen. Und genau das ist ja auch hier diese Aussage in den Hebräerbrief: Ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und nun sagt der Hebräerbrief: Pass auf, ihr müsst widerstehen. Das tut nicht der Herr für euch. Diese Gebete: Ah, Herr, hilf, dass ich nicht sündige. Das sind verlogene Gebete. Nein, ihr müsst widerstehen. Er hat alle Leistung vollbracht, damit wir dazu auch die Kraft haben. Und dann ist die Rede danach von der Züchtigung des Herrn und sagt: Pass auf, wer nicht gezüchtigt wird, auch in Notlagen, der ist kein Sohn, sondern ein Bastard. Keine Tochter, sondern eine Bastardin. Wir wollen es ja an alle Seiten beleuchten. Wir sollen also richtig auf ihn, den Gekreuzigten, blicken. Und nun kommen wir, man könnte sagen, dahin, wozu schauen wir da auf dieses Kreuz, weil er für uns gelitten hat, weil dort am Kreuz er unsere Schuld vergeben hat und uns von der Sünde und Schuld befreite. Dort finden wir Trost. Auch in Anfechtung, in Leiden, in Notlagen. Warum blicken wir auf ihn? Nun, dort finden wir Mut, in die Nachfolge Jesu zu gehen, ihm nach. Und das heißt auch, das eigene Kreuz zu tragen. Und das hat auch mit der eigenen Bereitschaft, sich ganz hinzugeben, wie es Jesus tat, betrachtet ihn, der ihr sagte: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nun dort, und deswegen betrachten wir ihn, bleiben wir beim klaren Verstand. Werden also nicht schwärmerisch und sagen: Oh, wie wunderbar diesen Jesus und so weiter. Oder sind einseitig gefühlsbetont. Nein, es geht darum, dass wir Verstand behalten, so sagt es Paulus den Galatern, Galater 3,1, so unverstandständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als Gekreuzigte vor Augen gemalt wurde. Hier macht er klar: Pass auf, das war die zentrale Botschaft, Jesus ist gekreuzigt. Dann sagt er: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nun, ich möchte den Kreis schließen. Und so betrachten wir ihn, ist ja klar, dort geschah alles Notwendige für uns, damit wir Zugang haben zu Gott, dem Vater im Himmel. Aber was ist betrachten? Es ist noch viel mehr, wenn wir den Kontext von dem, was hier steht, betrachten, da reingehen und versuchen zu verstehen, was da gemeint ist. Denn diese Betrachtung soll uns ja dafür bewahren, dass wir auch in Verfolgung, in Not, welcher Art das dann auch ist, ermatten, resignieren, aufgeben. Wir sollen ihn betrachten, damit wir der Vergebung Befreiung folgen lassen. Denn wir ruhen uns zu leicht auf: Ja, wir sind vergeben, und dann sitzen wir da nieder und sind überhaupt nicht frei, Jesus nachzufolgen. Für die Freiheit, sagt Paulus, Galater 5, Vers 1, hat euch Christus befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist also die Neigung der Christen, dass wir neu unter irgendwelchen Geboten und Ordnungen kommen und Knechtschaft und nicht frei werden. Nein, die Befreiung müssen wir in Anspruch nehmen. Das ist also betrachten. Nicht nur stehen bleiben bei der Vergebung, sondern sich aufzumachen, frei zu werden zur Ehre Gottes. Und so werden wir dann von Erlöste zu Jünger oder zu Nachfolger. Das ist Betrachtung. Das heißt, Betrachtung will uns ganz und gar in Tätigkeit, in eine veränderte Richtung versetzen. Dann ist Betrachten nun auch keine Angst zu haben vor Verfolgung, vor Verleumdung, vor Dingen, die in dieser Welt geschehen müssen, wenn wir ein Leben in der Frömmigkeit ihm gegenüber leben wollen. Und dann auch, pass auf, nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufzulehnen oder zurückzukehren, so sagt der Hebräerbrief, zu toten Werken, zu Werken, die nur aus Gesetz oder nur aus Gewohnheit sind oder wie es immer schon so geschah. Deswegen ist die Bewegung, und da wollen wir miteinander auch in der Betrachtung einsteigen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dass er uns einlädt, ihm zu folgen, dorthin zu gehen, wo es heißt in Hebräer 13, 13, außerhalb des Lagers. Das heißt, wir treten hinaus aus unserer Gewohnheit, aus unser so leicht umstrickendes, sündhaftes Leben, wo man könnte sagen, nun alles so macht, weil die anderen das auch so machen, und es ist so leicht, auch wir Christen in Klammern tun ja leicht mit, wir können vielen Christen, die sich gute Christen nennen, beobachten und sagen, ach, die machen das auch, und dann kann ich das auch. Das ist ein guter Christ. Ich fange an, vielleicht meine ich, so kann ich schlafen, mach mal ein Weinchen am Abend, ach, die anderen machen das doch auch alles. Beim zweiten Mal bin ich so fertig, dass ich brauche zwei Weinchen. Und schon bin ich in der Gewohnheit drin gefangen. Und da gibt es so viele Dinge. Und dann meine ich ja, die anderen machen das doch auch. Nein, wir sollen außerhalb des Lagers gehen. Das heißt, außerhalb dieser Gewohnheiten, auch wenn andere Christen auch das tun. Wir sollen hinaustreten und zu ihm hinkommen, so heißt es hier. Lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist also die Betrachtung. So kommen wir zurück zu der Art und Weise, wenn wir ihn betrachten, der all diese Dinge gegen sich erduldet hat. Es ist interessant, dass wir, wenn wir ihn betrachten, dass wir dann nicht mehr nach die Sünde, denn er hat die Sünde an seinem Kreuz getragen und hat all das von den Sünden gegen sich erduldet. Nun betrachten wir auch nicht die Sünde und das Sündigen der anderen, wir betrachten ihn, der das alles erduldete, um der vor ihm liegenden Freude willen. Wahnsinn! Das ist, was hier die Botschaft des Karfreitags ist. Das heißt, wir blicken auf das Zukünftige. Dieses zukünftige Bleibe und Stadt suchen wir. Wir singen gemeinsam ein Lied, vielleicht müssen wir schon anstimmen, das Lied "Für mich gingst du nach Golgatha", und ich bete noch, bevor wir das singen. Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du uns mit hineingenommen hast, ein wenig in diese Betrachtung deiner Person und in die Betrachtung von dem, was du, Herr, gemacht hast für uns, über die Not, das Kreuz, das Leid, den Tod hinauszublicken, auf diese vor dir liegende Freude, diese zukünftige Stadt. Ich preise dich dafür. Danke, dass du uns darin noch vertiefen willst. Herr, für mich gingst du nach Golgatha. Ich danke dir dafür. Amen.